Zu jenem Zeitpunkt schien es eine gute Idee gewesen zu sein. Jetzt sah alles ganz anders aus. Die Nomen hockten nun im Innern des Lastwagens, drängten sich in einer Ecke zusammen. Sie waren still. Es gab gar nicht genug Platz, um laut zu sein. Das Dröhnen des Motors füllte die ganze akustische Welt aus. Manchmal verstummte es für einen Sekundenbruchteil und begann dann erneut. Gelegentlich erbebte der Laster. Grimmer kroch über den zitternden Boden. »Wie lange dauert es, bis wir dort eintreffen?« »Wo?« erwiderte Masklin. »Wohin auch immer wir fahren. Ich meine das Ziel. Wann erreichen wir es?« »Keine Ahnung. Die anderen haben Hunger.« Sie hatten immer Hunger. Masklin blickte niedergeschlagen zu den Alten hinüber. Einige beobachteten ihn erwartungsvoll. »Ich kann nichts daran ändern«, sagte er. »Auch ich bin hungrig, aber hier gibt es keine Nahrung. Hier ist alles leer.« »Oma Morki wird sehr ungemütlich, wenn sie eine Mahlzeit verpasst«, erinnerte ihn Grimmer. Masklin starrte sie wortlos an und gesellte sich der Gruppe hinzu. Er nahm zwischen Turret und der alten Frau Platz. Ihm wurde plötzlich klar, dass er nie richtig mit ihnen gesprochen hatte. Als Kind waren sie Riesen für ihn, die ein völlig anderes Leben führten. Später jagte er zusammen mit den anderen Jägern und in diesem Jahr hatte er immer nur nach Nahrung gesucht oder erschöpft geschlafen. Aber er wusste, warum Turret als Oberhaupt des Stammes galt. Immerhin war er der älteste Nom. Der Älteste trug immer die Verantwortung des Anführers. Eine Tradition, die Auseinandersetzungen vorbeugte. Natürlich kam nur ein Mann dafür in Frage. Etwas anderes wäre unvorstellbar gewesen. In dieser Hinsicht vertrat selbst Oma Morki einen festen Standpunkt. Eigentlich seltsam. Sie behandelte Turret wie einen Idioten und er traf nie eine Entscheidung, ohne sie vorher angesehen zu haben, wenn auch nur aus den Augenwinkeln. Masklin seufzte und starrte auf die Knie. »Ich weiß nicht, wie lange«, begann er.
»Mach dir keine Sorgen um mich, Junge«,
unterbrach ihn Oma Morki, die sich inzwischen wieder gefasst hatte.
»Es ist alles sehr aufregend, nicht wahr?«
»Aber vielleicht dauert es eine Ewigkeit«, sagte Masklin. »Ich meine, ich wusste nicht, dass es so lange dauert. Es war eine verrückte Idee.« Oma Morki hielt ihm einen knochigen Zeigefinger auf die Brust.
»Junger Mann, ich habe den großen Winter von 1986 erlebt. Schreckliche Monate. Damals hatten wir wirklich Hunger. Grimma ist ein braves Mädchen, aber sie zerbricht sich zu sehr den Kopf.«
»Ich weiß nicht einmal, wohin wir unterwegs sind«, entfuhr es Masklin. »Es tut mir leid.« Turret saß da, das Ding auf den dürren Knien, und schielte ihn kurzsichtig an.
»Wir haben das Ding! Es zeigt uns den Pfad! Jawohl!« betonte er.
Masklin nickte betrübt. Komisch. Turret schien immer bestens darüber informiert zu sein, was das Ding wollte. Es stellte nur ein kantiges, schwarzes Etwas dar, hatte jedoch ziemlich klare Vorstellungen von der Wichtigkeit regelmäßiger Mahlzeiten. Außerdem legte es großen Wert darauf, dass jüngere Leute den Älteren gehorchten. Nie war es um eine Antwort verlegen.
»Und wohin führt uns der Pfad?«
fragte Masklin.
»Das weißt du ganz genau. Zu den Himmeln.«
»Oh ja«, murmelte der junge Wicht und betrachtete das Ding. Er zweifelte kaum daran, dass es dem alten Turret überhaupt nichts sagte. Masklin hörte ziemlich gut, aber er hatte nie die Stimme des Dings vernommen. Es blieb die ganze Zeit über still, rührte sich nie. Seine Aktivität beschränkte sich darauf, schwarz und kantig auszusehen. Darin war es wirklich gut.
»Wir können nur dann sicher sein, die Himmel zu erreichen, wenn wir die Anweisungen des Dings in allen Einzelheiten befolgen«,
intonierte Turret unsicher. Es klang so, als hätte er diese Botschaft vor langer Zeit bekommen, ohne sie jemals zu verstehen. Entgegnete Masklin. Er stand auf, wanderte über den schwankenden Boden zur Plane. Dort zögerte er, nahm seinen ganzen Mut zusammen und spähte durch den Spalt. Die Welt draußen bestand aus Schemen, Lichtern und sonderbaren Gerüchen. Unheil bahnte sich an. An jenem Abend vor einer Woche erschien ihm der Beschluss sehr vernünftig. Alles war besser, als im Bau zu bleiben. Masklin entsann sich an seine feste Überzeugung, doch jetzt... Ein weiterer ungewöhnlicher Punkt fiel ihm auf. Normalerweise beklagten die Alten sich immer, wenn ihnen irgendetwas nicht passte, doch jetzt wirkten sie fast fröhlich, obwohl alles düster aussah. Nomen konnten sehr viel komplizierter sein, als man zunächst glaubte. Vielleicht hielt das Ding eine solche Weisheit parat, wenn man ihm die richtige Frage stellte. Der Laster rollte um eine Ecke und Dunkelheit empfing ihn. Von einem Augenblick zum anderen quietschten die Bremsen. Masklin sah nun einen hell erleuchteten, riesigen Raum voller Lastwagen und Menschen. Hastig zog er den Kopf zurück und eilte zu Turret hinüber. Sagte er.
»Was ist, Junge?« »Der Himmel? Gibt es dort auch Menschen?«
Der alte Wicht schüttelte den Kopf.
»Die Himmel! Mehrzahl! Verstehst du? Und sie stehen nur uns offen!« »Bist du ganz sicher?«
»Ja, natürlich!«
Turret strahlte.
»Möglicherweise haben die Menschen ihre eigenen Himmel. Könnte durchaus sein, aber eins steht fest, sie sind nicht für uns bestimmt.«
»Oh!« Turret starrte wieder auf das Ding hinab.
»Wir haben angehalten. Wo sind wir?«
Masklin seufzte und wandte sich um.
»Das muss ich erst noch herausfinden.«
Etwas pfiff draußen und in der Ferne brummten menschliche Stimmen. Das Licht erlosch, ein Rasseln, ein Klicken und Stille. Nach einer Weile knisterte es in einem der stummen Lastwagen. Ein Seil, nicht dicker als ein Faden, sank von der Ladefläche herab, bis es den mit Ölflecken übersäten Boden der Garage berührte. Eine Minute verstrich. Dann kam eine kleine, gedrungene Gestalt zum Vorschein, ließ sich vorsichtig am Strick herunter, sprang zu Boden und verharrte. Nur die Blicke huschten hin und her. Es handelte sich um keinen Menschen. Die Anzahl der Arme und Beine stimmte und der Rest, Augen, Ohren etc., befand sich an den richtigen Stellen. Aber die in Mauspelz gehüllte Gestalt, die nun über den dunklen Boden schlich, wirkte eher wie eine wandelnde Ziegelsteinmauer. Nomen sind so stämmig, dass Sumo-Ringer im Vergleich zu ihnen halb verhungert wirken, und die Bewegungen dieses Exemplars deuteten darauf hin, dass es beträchtlich zäher war als das Leder alter Stiefel. Innerlich schlotterte Masklin vor Angst. Hier gab es nichts Vertrautes, abgesehen von dem Geruch nach Sell, den er mit Menschen und insbesondere mit Lastwagen in Zusammenhang brachte. Turret hatte ihm einmal hochmütig erklärt, Sell sei brennendes Wasser und werde von Lastern getrunken. Masklin zog daraus den Schluss, dass der alte Wicht übergeschnappt war. Wasser brannte schließlich nicht. Eine völlig fremdartige Umgebung bot sich ihm dar. Gewaltige Kanister ragten auf und er bemerkte große Metallteile, die einen bearbeiteten Eindruck erweckten. Ja, dies musste Teil des menschlichen Himmels sein. Menschen mochten Metall. Masklin wich einer Kippe aus und nahm sich vor, sie Turret mitzubringen. Andere Laster standen in der Nähe und sie alle schwiegen. »Wir sind hier in einem Lastwagennest«, vermutete er, was bedeutete, als Nahrung stand wahrscheinlich nur Sell zur Verfügung. Er entspannte sich ein wenig und trat unter eine Bank, die wie ein Haus vor der Wand emporreichte. Papierfetzen hatten sich dort angesammelt und der junge Nom nahm einen Duft wahr, der hier noch stärker wurde als die Sell-Aromen. Er ging ihm nach und entdeckte einen Apfelkern. Zwar zeigten sich braune Flecken daran, aber Masklin freute sich trotzdem über den Fund. Er wuchtete ihn auf die Schulter und drehte sich um. Eine Ratte beobachtete ihn nachdenklich. Sie war wesentlich größer und besser genährt als jene Tiere, die mit den Nomen um kalte Pommes frites in Abfallkörben kämpften. Langsam sank sie auf alle Viere und trippelte näher. Masklins Verwirrung verflüchtigte sich schlagartig. Die eigentümlichen Gegenstände und schauderhaften Gerüche im Lastwagennest blieben ihm rätselhaft, aber er kannte Ratten und wusste, wie man sich ihnen gegenüber verhielt. Er ließ den Apfelkern fallen, hob den Speer, zielte auf eine Stelle zwischen den Augen. Zwei Dinge geschahen gleichzeitig. Masklin stellte fest, dass die Ratte ein rotes Halsband trug. Und eine Stimme erklang.
»Nein, bitte nicht! Es hat lange gedauert, ihn zu dressieren. Günstige Angebote in Hülle und Fülle. Woher kommst du?«